Podcast. Gerade in Corona hat man häufig das Gefühl, dass die Welt stehen bleibt. Es geht nicht mehr weiter. Irgendwie da, wo man in Deutschland lebt, denkt man, ja, ich hatte ja eh schon das Gefühl, das ist irgendwie lahm. Es geht nicht voran, egal ob in meinem Betrieb oder in meinem Leben. Und es braucht da kreative, mutige, neue Perspektiven. Ich bin heute im Gespräch mit Professor Jens Weidner, Managementtrainer, Aggressionsexperte und Optimist, der jetzt auch gerade in dieser Zeit ein neues Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Optimismus. Hi Jens.
Hallo Florian.
Grüß dich. Warum gerade jetzt dieses Buch? Also man hat ja das Gefühl, irgendwie alles ist irgendwie geht den Bach runter oder wir warten mal ab, bis irgendwie in 6 bis 8 Monaten oder nächstes Jahr irgendwie vielleicht eine Entscheidung getroffen wird. Wie sollte man da vielleicht besser mit umgehen?
Ja, also das Optimismusbuch habe ich ja geschrieben vor der Krise. Man braucht ja immer ein paar Tage, bis man so ein 240 Seiten zusammen hat. Und die Grundidee ist, dass ich wirklich den Glauben habe, dass es Sinn macht, den Deutschen ein bisschen mehr Optimismus zu bringen. In unserem Land neigt man ja gerne zur Kritik, aber auch zur Selbstkritik. Das mag ja auch sinnvoll sein. Ich persönlich stehe da aber überhaupt nicht drauf, sondern ich habe eher so diesen Chancenblick und denke, Mensch, was könnte gut laufen? Und im Moment zum Beispiel hier, jetzt, Deutschland, Lockdown, denke ich, das ist ja schrecklich. Aber als Optimist denke ich, wie stelle ich mir eigentlich präzise jetzt vor den Juli 2021? Also Optimismus bedeutet nicht, dass man heute glücklich ist, sondern dass man die Idee hat, sich konkret vorstellen zu können, wie es in naher Zukunft richtig, richtig geil aussieht. Und da muss ich dir sagen, 2021, Juli, da werde ich nicht weit sein, an der Ostsee, am Strand, in einem von mir bevorzugten Beachclub und jeden Abend ganz entspannt einen schönen Weißwein trinken, aufs Meer gucken und mit meiner Liebsten im Arm, also meiner Frau, dort die Sonnenuntergänge genießen. Und Optimisten sind dazu in der Lage, also so vorauszudenken und sich daran heute zu erfreuen. Und während ich dir das hier erzähle, Florian, steigt meine Laune ja schon wieder extrem hoch.
Ja, ich glaube, diese Visualisierung, das ist auch ansteckend. Man hat direkt so das Bild vor den Augen, wie du da irgendwo am Strand sitzt und deinen Weißwein genießt mit deiner Frau. Und sofort bin ich da auch im Bild und denke mir so, ja, wo bin ich denn im Juni? Vielleicht auch am Strand, vielleicht sollte ich auch einen Weißwein trinken. Und sofort habe ich auch gute Laune. Also das ist auch ansteckend und das bringt auch diesen sozialen Aspekt mit rein. Du bist ja auch Professor und Aggressionsexperte, auch kennt sich mit Sozialisation aus. Ja. Jetzt ist ja in Deutschland diese Lage, die kommt ja nicht von ungefähr, also dass ganz viele Leute das Gefühl haben, irgendwie ist es hier irgendwie nicht so optimistisch, die Menschen sind nicht so gut drauf, sie fühlen sich gehemmt, emotional oder irgendwie Aggression auszudrücken oder auch Freude auszudrücken. Woran liegt das eigentlich?
Also wir haben ja eine Untersuchung gemacht dazu. Und ohne, dass ich jetzt hier mit Forschung langweilen will, aber da ist eine Sache rausgekommen, die fand ich ziemlich witzig, das nennt sich sekundärer Optimismus. Also ich war ja mal eine Zeit lang in Amerika, da haben die ja primären Optimismus. Also da kannst du was relativ Blödes sagen und dann sagen die, ey, coole Idee, wir probieren das aus, alle lachen und sind gut drauf. Also die sind mit relativ wenig sehr schnell zufrieden und fast euphorisch. Also das ist so primärer Optimismus. Man freut sich spontan raus. Also das liegt ja, das ist dir bestimmt schon aufgefallen, also den Deutschen nicht so. Mhm. Hier hat man so einen sekundären Optimismus. Also man denkt nach. Das ist auch erstmal positiv eigentlich. Mhm. Also man überlegt das Projekt, was ich jetzt vorhabe, diese Beziehung, die ich vorhabe, vielleicht die Reise, die ich vorhabe, mein Umzug, den ich vorhabe. Also egal was. Da ruft man nicht, super, das machen wir, sondern man ist am Grübeln, man wägt ab. Und dieses Abwägen, also wenn du Leute beobachtest beim Abwägen, gehe ich jetzt den oder jenen Schritt, dann gucken die immer bierernst und sind auch nicht gerade unterhaltsam. Aber wenn sie sich dann entschieden haben, und das ist so typisch deutsch, ziehen die das Ding mit großer Nachhaltigkeit durch. Und zwar auch mit großer Begeisterung. Und ob dann einer groß kritisiert oder ob das einem egal ist, das ist den Leuten wurscht. Die ziehen das durch. Die sagen, nein, ich werde den Sommer auf Ibiza verbringen. Nee, ich wechsle jetzt in die Stadt. Ich probiere das aus. Und dann sind sie auch voll, ja, fast euphorisch dabei. Und diesen Moment der Euphorie, der immer in Deutschland ein bisschen verspätet kommt. Also den genieße ich, aber der zeigt sich eben nicht so auf der Straße. Also wenn man durch Hamburg geht oder durch Berlin, dann denkt man ja manchmal, mein Gott, es könnte ein Tick fröhlicher sein. Aber der Deutsche, so mein Eindruck, lacht dann doch ein bisschen mehr nach innen. Genau, und auf der anderen Seite, Florian, wenn ich das noch ergänzen darf,
bitte, klar.
Deutschland ist eins der partyfreudigsten Völker überhaupt. Also es gibt ja hier diese ganz großen, diese riesigen Schützenfeste im Norden, diese ganzen verrückten Umzüge hier in Hamburg von mir aus, kann ich ja gar nicht alle aufzählen, in München Oktoberfest, in Nordrhein-Westfalen Karneval, Fastnacht und so weiter. Also in Deutschland ist eigentlich permanent entweder gesellschaftliche Partytime oder man trifft sich zu Hause bei Leuten und feiert. Also die Feierbereitschaft ist hier extrem hoch. Nur nach außen hin tut man so, als ob man immer, wie soll ich sagen, unter der Schwere der Entscheidung leidet. Also es ist auch ein bisschen so eine German Show, denke ich manchmal.
Ja, habe ich auch manchmal den Eindruck, ne, dass man so nach außen tut, es geht eigentlich irgendwie einem so schlecht, aber eigentlich geht es einem ziemlich gut. Ne? Also es gibt ja auch dieses Sprichwort irgendwie, wenn sich zwei Kaufleute treffen, dann sagt man so, ja, wie schlecht es doch irgendwie mit der Wirtschaft steht. Und dann sagt man, ja, wir haben wieder Millionen Umsätze, aber es tut uns eigentlich in der Seele weh, dass wieder die Steuern um 2% gestiegen sind und jetzt von unseren Millionen Umsätzen nur noch 800.000 übrig bleiben.
Ja, genau so ist es. Also genau dieser Eindruck wird vermitteln. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Fakultät gehe, ne, so als Wissenschaftler und sage, ey, voll schöner Tag. Und dann gucken mich da Leute wirklich an, die Leute, und sagen, oh, wieso, aber ich meine, Hungersnot, Krieg in der arabischen Welt und machen mir eine Aufzählung, also bis zur Missbrauch von Kindern. Also da reicht eine Fahrstuhlfahrt. Da denke ich schon wieder, jetzt müssen wir eigentlich koksen, ne? um da wieder gut drauf zu kommen. Was ich natürlich nicht tue. Also nicht, dass ich die Hörer hier und hören, das tue ich natürlich nicht. Aber so wird einem dann die gute Laune vermiest. Und aus meiner Sicht muss man dagegen halten. Ja. Also Nietzsche hat mal diesen schönen Satz gesagt, Mitleiden erhöht nur das Leid in dieser Welt. Und mein Ansatz ist mehr, ich habe eine ziemlich klare und auch optimistische Vorstellung davon, wie ich diese Welt, meine direkte Umwelt, aber auch die Gesellschaft, einen Tick besser machen kann. Mhm. Und das verfolge ich, und zwar dann mit großer Lust. Aber dieses Hinsetzen und Rumjammern, also die sind auf meiner Hassliste ganz oben.
Ja. Nee, ich glaube, es braucht einfach ja die Leidenschaft, auch sich für irgendwas einzusetzen und die Freude, ne, und daraus entsteht ja auch das Handeln und die Kreativität und dann auch die Kraft in der Umsetzung.
Absolut.
Also da gibt's ja auch einerseits dieses individuelle Gefühl, ne, du hattest beschrieben, ne, deine Freude, nur du gehst in die Fakultät, sagst, heute ist ein super schöner Tag. Und dann ist aber auch die Frage, was gibt's dann an Echo zurück, ne, und wie kann man da vielleicht auch sein Netzwerk aufbauen oder aufstellen, um da sozusagen Feedback zu bekommen, ja, in seinem Optimismus oder in seinen Werten, in seinen Aktionen.
Und es gibt ja so eine Optimismusregel, und die lautet, tu die Typen beiseite, die dich runterziehen. Also das ist jetzt nicht immer möglich, wenn man so enge Familienmitglieder hat, die kann man nicht alle wegmachen. Aber grundsätzlich, also ich habe so Kollegen, Einzelne, die wirklich die Tristheit vermutlich mit der Muttermilch aufgesogen haben und einen runterziehen. Ich sehe, Florian, ich sehe zu, dass ich mit denen nie in einer Arbeitsgruppe sitze oder beim Mittagessen zufällig neben denen. Also ich bin höflich zu denen, ich sage denen auch nichts. Aber ich sehe zu, dass die schön weit entfernt von mir bleiben. Und ich umgebe mich mit den Leuten, du hast eben ein wichtiges Wort gesagt, die so umsetzungsbereit sind. Also die sagen, ja klar, wir haben ja ein Problem, aber uns interessiert nicht das Gerede darüber, sondern wir packen an und wir setzen das um. Und die liebe ich. Und nur mit solchen Leuten, Florian, habe ich heute zu tun. Also ich habe mir mein Leben wirklich so eingerichtet. Ich habe nur noch mit diesen Leuten zu tun. Und da pushen wir uns alle gegenseitig hoch. Und das ist so cool und das macht so viel Spaß. Und das macht wieder gute Laune.
Ja, total. Also das klingt richtig gut. Also schön, dass du das für dich so schon umgesetzt hast, ne? Dass du da nur noch mit Leuten zu tun hast, die dich auch inspirieren oder wo du auch diesen so Kraftfeld spürst, wo man sagt, okay, genau, wir arbeiten alle an einem Strang oder ziehen an einem Strang oder wir sind gemeinsam kreativ, entwickeln was. Deine Karriere ist ja schon sehr lange und sehr vielfältig, hat sie sich entwickelt. ganz, ich will nochmal zu den Anfängen zurückkommen. Da hattest du ja mit Aggressiven zusammengearbeitet oder beziehungsweise man kann, ja, könnte man so sagen, oder mit Aggressiven gearbeitet. Genau, wie kam diese Entwicklung, also erstmal mit dem Umgang mit Straftätern im Gefängnis und dann sozusagen doch langfristig zum Optimismus, beim Optimismus anzukommen, obwohl man da im Knast anfängt?
Ja, ich habe ja Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Kriminologie studiert, ne? Also jetzt, wie setzt man Behandlungsprogramme für Kriminelle um? Und in dem Rahmen war ich mal ein halbes Jahr in Amerika, wollte nach Amerika, weißt du, ein Praktikum machen. Mir war unterm Strich wurscht, was ich da tue. Und mein Professor hat aber nur eine Stelle in einem privaten Jugendgefängnis für Gangschläger aus New York, Washington, Baltimore. Der hatte da Kontakte, der hatte eine Stelle und die hat er mir vermittelt. Und deswegen bin ich dann dahin gegangen. Also mir war das völlig Pimpe unterm Strich. Also bin ich dahin marschiert, habe da aber in dem halben Jahr gemerkt, mein Gott, die arbeiten ja hier total interessant mit hochaggressiven Schlägern aus den Slums und weiß ich wo zusammen und resozialisieren die auch richtig gut. Und dann habe ich mir nach Amerika gesagt, boah, stark, kann ich. Ich transferiere das jetzt nach Deutschland. Habe darüber eine Masterarbeit geschrieben, die ziemlich gut eingeschlagen ist, sodass ich das Angebot bekommen habe, darüber einen Doktor zu machen. Habe ich auch geschrieben mit einer Forschung. Und daraufhin hat sich ein Gefängnisdirektor gemeldet bei mir und gesagt, hier, probier das aus. Du kriegst einen 2-Jahres-Zeitvertrag. Wenn du es hinkriegst, kannst du hier bei uns Karriere machen. Wenn du es nicht hinkriegst, wirst du gefeuert. Ja, Florian, und wenn man zwischen Karriere und ich werde gefeuert entscheiden kann, da gibt man schon also Mühe in sich, ne?
Ja.
Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich mit Hilfe von Psychologen und Psychiatern ein Therapieprogramm für Gewalttäter entwickelt. Anti-Aggressivitätstraining heißt das. Und das haben wir da ganz klein angefangen. Und heute behandeln wir mit diesem Programm ungefähr 2000 Aggressive in 4 Ländern über mein Institut, ne? Also das ist pro Jahr. Also das ist richtig fett geworden. Ja, und diese Gewalttäterbehandlung lief gut. 2/3 der therapierten Gewalttäter hörten auf, Frauen zu schlagen, Nachbarn zu verprügeln. Ne? Mhm. So, das ist eine ganz ordentliche Quote.
Auf jeden Fall.
Und diese ganze Behandlung, die überhaupt in der Erziehungswissenschaft auch mit Kriminellen, kriegst du eigentlich nur hin, wenn du den Glauben hast an das Gute. Also, dass du mit ein paar, wie soll ich sagen, nicht Psychotricks, das ist jetzt klingt jetzt blöd, aber dass du mit einer Behandlung was Positives erreichen kannst. Mhm. Und die meisten, mit denen ich zu tun gehabt habe, hatten übrigens dann auch ein optimistisches Menschenbild. Also da sagt man sich, ich weiß, du bist ein schrecklicher Mensch, als Mehrfachschläger zum Beispiel. Ne? Mhm.
Ja.
Das ist ja nicht nett. Aber im Kern, also mit deiner Geburt und so weiter, bist du als ganz feiner Mensch auf die Welt gekommen, aber die Erziehung oder in der Regel ist das ja die Erziehung, die Sozialisation, hat aus dir so einen völlig verrohten Zeitgenossen gemacht. Und wir haben dieses optimistische Grundbild über dich und wir glauben, dich wieder quasi auf den Weg zurückzuführen zu können, dass du ein feinerer Mensch wirst. Mhm. Und wenn man optimistisch an schwierige Fälle herangeht, also voller Hoffnung und voller Engagement, dann kann man eben mit der ordentlichen Methode ungefähr 2/3, das ist nicht nur bei uns so, das war dann auch so, umkehren oder verbessern in ihrer Lebensführung. Mhm. Und das macht dann einem doch wieder einigermaßen gute Laune, ne?
Total, ne? Also total stark.
Und der Optimismus, der gehört einfach dazu, denn wenn du dir die Fälle dann durchliest, was die alles getan haben, also das verhagelt einem dann schon die gute Laune und unterm Strich, eigentlich willst du das mit denen auch gar nicht in einem Raum sitzen, ne? Weil du denkst, also, Gott, was macht denn der mit dir, wenn du ihm jetzt widersprichst hier?
Ja, nee, also das ist auf jeden Fall krass, ne? Also ich meine, es gibt ja Rückfallstatistiken und so weiter. Wenn man da erstmal eintaucht, dann weiß man, was das bedeutet, dass man 2/3 sozusagen resozialisiert bekommt. Das ist schon gewaltig.
Ja, das ist eigentlich, das gelingt gar nicht so wenigen Behandlungsprojekten, also nicht nur unserem, sondern auch. Und zwar dann, wenn die defizit- und deliktspezifisch arbeiten. Also man guckt, wo ist deine Macke? Also wieso flippst du so aus? Ja, ich werde wütend, wenn man mich schief anguckt oder so. Also dann wäre jetzt so der böse Blick der anderen der Aggressionsauslöser. Man kann das analysieren, man kann das üben, dass die Leute nicht mehr so schnell durchdrehen. Das funktioniert auch alles. Und man guckt sich natürlich genau die Straftaten an und nimmt die Leute deswegen auch ins Kreuzfeuer der Kritik. Und wenn man das so zusammentut, hat man, und das macht man dann, sagen wir mal, 6 Monate, nicht 6 Tage, sondern 6 Monate, dann hat das schon eine ziemlich gute Wirkung. Ja.
Machen wir mal einen Sprung zu deinem nächsten Buch, ne, Pepperoni-Strategie und auch
Ja.
Management
Ja.
beraten. Ne? So im ersten Blick ein relativ weiter Sprung, aber wenn man doch sich mit deiner Arbeit vertraut macht, ne, sind da ganz viele Dinge schon drin. Ne? Beziehungsarbeit, Konfrontation, Glauben an das Gute, Optimismus. Wie kam es zu diesem Management-Projekt?
Also Florian, erstmal muss ich dir ein Kompliment machen. Du hast dich ja richtig vorbereitet. Also.
Ja, natürlich. Das muss man auf jeden Fall.
Also
Wenn
ich
man
stelle
mal
das
die
mal.
Chance hat, wenn man die Chance hat, mit dir zu sprechen,
Ich
dann
stelle das
bereitet
mal
man sich
wohl
vor.
wohlwollend fest. Ja, du hör mal zu, das war auch wieder nicht meine Idee mit diesem Management-Kram. Sondern als ich die Gewalttäter behandelt habe, ne, sitze ich
Ja.
da gemütlich in meinem Gefängnis, also gemütlich in meinem Gefängnis und behandle die da eben, ne? Und da kriege ich einen Anruf von dem Direktor eines Schweizer Wirtschaftsinstituts. In Zürich liegt das. Gottlieb-Duttweiler-Institut. Und der sagt zu mir, Herr Weidner, Sie machen doch das mit Ihren Gewalttätern und dosieren die doch runter in der Aggression. Ich sage, ja, mache ich. Sagt er, ich möchte Ihnen den Auftrag geben, ein Programm zu entwickeln, um Aggression zu fördern. Da habe ich gedacht, hä? Fand das ethisch völlig zweifelhaft. Und sag, wer sind Sie? Dann habe ich erstmal nachgegoogelt. Das war Dr. Bosshardt. Also der Name allein ist ja schon cool. Und er sagt, nein, ich meine das tot ernst. Sie haben eine Menge hochqualifizierter Frauen und Männer. Die sind zu nett für diese Welt. Die kochen aus lauter Harmoniedusel Kaffee, anstatt zu sagen, wo es lang geht. Und kannst du denen nicht einen Tritt in die richtige Richtung geben, dass die mit mehr Power den Mut haben, ihre Ideen und Projekte durchzusetzen? Da habe ich immer noch gedacht, ich Menschen aggressiver machen, ich weiß nicht. Aber der hat mir damals dann so ein Business-Class-Flugticket geschickt und einen komplett überhöhten Scheck. Und auch wenn das jetzt kein gutes Licht auf mich wirft,
Aber das überzeugt dann erstmal.
beides hat mich motiviert, ihn in Zürich zu besuchen. Und da haben wir dann und dann haben wir daran rumgetüftelt und ein Programm entwickelt. Das ist schon, das war in den 90ern des letzten Jahrtausends, ne? Und da habe ich ja, und dieses Programm, was wir damals entwickelt haben, so, das funktioniert heute noch. Also da habe ich wieder was entwickelt, was auch noch funktioniert. Darüber habe ich dann ja ein Buch geschrieben, Pepperoni-Strategie. Das war ja auch ewig auf der Bestsellerliste Wirtschaftsliteratur Platz 1. Also das hat dann richtig gut geklappt, weil ganz viele Leute, die ein bisschen Karriere machen wollen, gesagt haben, ich weiß jetzt, wie man nettes und ein höfliches Gespräch führt. Und wie man sein Team ordentlich führt und fair mit Mitarbeitern umgeht. Ne? Aber wie zum Teufel gehe ich mit den, darf ich jetzt hier primitiv sprechen eigentlich?
Ja, natürlich, klar.
Also wie gehe ich mit den Abgewichsten um, mit den Ellenbogenkarrieristen, mit den Hinterfotzigen? Also wie gehe ich mit diesen Leuten um, die meine Idee kaputt machen, mein Projekt kaputt machen, die hier eine Konkurrenzsituation auslösen, die überflüssig ist wie ein Kopf? Diese totalen Ego-Shooter. Wie gehe ich mit denen um? Und da habe ich damals gefragt, davon gibt es doch gar nicht so viele. Und dann haben die mir auch gesagt, nein, davon gibt es nicht so viele, aber es gibt genug, um einem das Arbeitsleben schwer zu machen. So, und ich mache jetzt seit auch schon richtig vielen Jahren Führungskräfte bissiger im Umgang mit Leuten, die unfair spielen. Ja, und und ich werbe dafür ja überhaupt nicht, sondern die machen das dann sind die total zufrieden, empfehlen mich weiter und so geht das weiter und weiter und weiter. Und jetzt mit Corona habe ich dazu eine Online-Beratung ja über LinkedIn und Instagram. Ich glaube, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, ne?
Genau, nur da.
Florian, habe ich da ja jetzt so angefangen und bin auch wieder verblüfft, wie nett das angenommen wird.
Ja.
Also freue ich mich auch drüber.
Also es geht quasi so inhaltlich in beide Richtungen. Also man kann sowohl aggressiver werden als auch Aggression abbauen.
Ja, also ich bin ja ein Wissenschaftler, der auf der Grundlage eines lerntheoretisch-kognitiven Paradigmas sozusagen arbeitet. Und die Lerntheorie sagt ja, du kannst dein Verhalten, du kannst immer dich ändern und du kannst ein neues Verhalten lernen und du kannst auch altes Verhalten, das Schlechtes, verlernen, ne? Und das Kognitive meint ja nur deine Einstellung im Kopf. Also du musst sozusagen die Einstellung im Kopf haben, ich, Florian, will jetzt diesen Weg gehen. Also du brauchst eine gewisse primäre Motivation. Und bei den ganzen Managerinnen und Managern und Führungskräften, mit denen ich zu tun habe, die sagen, ich habe eine tolle Idee, die wird mir jetzt im Moment von Kollegen, ich kapiere überhaupt nicht warum, aber die wird mir komplett zerschossen und ich will die jetzt durchsetzen. Kannst du mir dabei helfen? Also die sind motiviert und ich bringe denen dann bei, ihr Mindset, das sie brauchen, um in solchen Wettbewerbssituationen mit gutem Gewissen und bester Laune zu bestehen. Und sich nicht, sagen wir mal, über den Tisch ziehen zu lassen. Ja, und das bringe ich denen bei. Und das funktioniert, und das klappt bei ganz schön vielen. Und deswegen, ja, empfehlen die das dann eben auch weiter und so weiter und so fort.
Ja. Genau, du bist ja als Berater tätig. Da gibt es ja ganz viele Kompetenzbereiche, die du mit abdeckst, aber auch die so insgesamt abgedeckt werden. Da gibt es ja so einen Bereich emotionale Kompetenz, Empathie, positive Aggression, für die du auch stehst, Optimismus. Gibt es da irgendwie den Schlüssel? Was hilft am meisten oder wie gehst du da vor?
Also die Beratung mache ich ja fast ausschließlich zu diesem Thema positive Aggression oder netter formuliert Durchsetzungsstärke. Weil bei mir melden sich Leute, die sich ein bisschen mehr durchsetzen wollen und die sich nicht überbügeln lassen wollen. Und dabei hilft eigentlich so eine Grundeinstellung, die sagt, sei doch zu 80% ein feiner Mensch. Also das, was jetzt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gelernt haben in ihrer Sozialisation, in ihrer Biografie, wie man sich ordentlich benimmt, dass man sich ordentlich vorbereitet, dass man korrekt miteinander umgeht und sich nicht betrügt. Also sei zu 80% ein feiner Mensch. Aber 80% reicht. Und ergänze das bitte mit 20% bis strategischem Gespür und einem ganz langen Atem, wenn du Sachen umsetzen willst. Denn umsetzen geht doch nie schnell. Also meine Projekte, die erfolgreich laufen, da habe ich immer ein bisschen länger gebraucht, bis das dann endlich klappt, ne? Also und diese 20% auch langer Atem. Und aber auch diese, ich würde jetzt nicht sagen Verbissenheit, aber schon so dieser Wille. Florian, wenn ich was will, dann will ich das auch. Dann will ich das nicht ein bisschen. Ich will das richtig. Und wenn ich dich dann treffe und du sagst mir, Jens, das ist eine Schnapsidee, dann können wir darüber streiten. Und wenn ich am Ende denke, ah, der Bursche hat doch recht gehabt, dann nehme ich Abstand. Und dann verfolge ich das auch nicht weiter. Ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. Aber bis es soweit ist, will ich das, volle Pulle.
Es geht dabei ja ganz viel um Balance, ne? Du hast es jetzt mit 20, 80% beschrieben. Ich
Ja.
glaube, diese 20%, wo viele jetzt nicht so einen intuitiven Zugang drauf haben oder da für sich eine Blockade bauen und sagen, nee, das darf ich irgendwie nicht oder das könnte ja nicht gut ankommen oder wie auch immer, irgendeine Art von Hemmung. Und auf der anderen Seite gibt es eben die diese 20% total ins Unermessliche wachsen lassen, wie beispielsweise Trump oder irgendwie Subkulturen, Gangster-Rapper und ähnliches, die das richtig zur Schau stellen und damit ja auch auf ein Publikum treffen, die sagen, das finden wir irgendwie spannend, weil da gibt es jetzt endlich jemanden, der sowas richtig will und dem alles egal ist.
Genau, aber und da das ist aber, also ich empfehle ja dieses Persönlichkeitsprofil und das ist auch wirklich ein Erfolgsprofil von 80% ein feiner Mensch, denn die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, habe ich über Jahre zu tun, immer und immer wieder. Und wir gehen fein miteinander um und ich freue mich, die dann wiederzusehen und wir machen wieder was Businessmäßiges. Super. Und 20% ist eben für die, die nach Ärger riechen und die um Schläge betteln. Also Schläge jetzt nicht im wörtlichen Sinne natürlich, ne? Sondern die wirklich Streit suchen und einem das Leben schwer machen wollen. Dafür ist das reserviert. Bei Trump ist es umgekehrt. Bei Trump kann man sagen, man hat da 95% Biss und 5%, wenn er das überhaupt schafft, also ich weiß gar nicht, ob er 5% hat, dann Gemeinsinn oder Fairness. Also Trump ist ja ein klassischer Egomane oder man würde auch sagen, so ein egomanischer Narziss. Also alles kreist um ihn. Und natürlich ist das ein Modell, das für viele Leute, die sozusagen Halt suchen oder die eine Autorität suchen, attraktiv. Aber diese Menschen sind immer radikale Spalter. Also die führen nie eine Gesellschaft zusammen. Und auch wenn die eine Firma haben, dann führen die Firma, denen ist es wirklich total egal, wie es dir als Mitarbeiter geht oder wenn du Geld reingesteckt hast, ob du dein Geld wieder kriegst oder nicht. Und Trump ist ja übrigens berüchtigt für seine abenteuerlichen Finanzierungen, bei denen doch viele Leute auf der Strecke geblieben sind. Wenn man zum Beispiel die Atlantic City Casinos sich anschaut, da gibt es ja heute noch Klagen, dass die Leute gerne mal ihr Geld wieder hätten. Und das waren nicht reiche Leute, sondern Mittelständler mit irgendwelchen Betrieben. So, also diese Trumps dieser Welt, es ist gut, man muss aufpassen, dass sie gar nicht erst an die Macht kommen.
Ja. Du vertrittst ja so ein integratives Modell, ne? Das hatten wir gerade besprochen mit diesen 80-20, also so eine Balance, ne? 80% feiner Mensch, 20% bissig auch sein, strategisch denken und handeln. Worauf ich da zu sprechen kommen wollte, Das ist halt einerseits, dass ein Stück weit ja durch Schule, Erziehung und so weiter wir uns ganz, also viele von uns sich in diesen, also eigentlich 100% ein feiner Mensch sind und dann irgendwo untergebuttert werden oder nicht wahrgenommen werden oder wie auch immer und dann sozusagen dieses radikale andere plötzlich attraktiv wird für die Menschen, die halt sonst sozusagen immer sich unter sagen, ja, ich bin ja total nett und gut ausgebildet, aber ich komme nicht voran. Und dann sind dann solche Egomanen auf der anderen Seite, die dieses totale Ego-Film führen. Ich glaube, das ist ja geht ja darum, so eine Integration zu schaffen, dass man sagt, ich bin nett, aber ich bin auch bissig und ich bin auch strategisch. Genau. Das gehört alles zu mir dazu.
Und dann auch zu überlegen, wem gegenüber. Also ich meine jetzt, wenn ich ein Team leite und ich bin dem Hausmeister gegenüber bissig, dann muss ich sagen, blöder geht's nicht, ne? Also nicht den Statusschwachen gegenüber. Also bist dann doch bitte auf meiner Ebene. Mhm. Oder ich bin bissig, deswegen quäle ich mein Haustier oder mein Kind. Also das ist ja kein Biss, das ist ja einfach nur billig. Aber dass man sich sagt, wer behandelt mich schlecht? Und dass man sich gegen den gegenüber, man muss sich gar nicht bissig verhalten, aber abgrenzt, Nein sagt, mehr auf Distanz geht, sich seltener trifft. Wenn die einen um etwas bitten, eher sagt, würde ich gerne machen, aber schaffe ich gerade nicht, also die gegen die Wand laufen lässt und so weiter. Was diese anderen betrifft, wenn wir jetzt an Musiker denken, ne, also die so radikal agromäßig unterwegs sind,
ja, genau.
Das können die ja total gerne machen und in ihren Texten schreiben, mit wem sie alles sexuelle Handlungen auf eine eigenwillige Art begehen möchten, mit ihren Sex-Schimpfworten und so weiter, können die alles machen. Ne? Das ist ja durch den Kulturbegriff abgegrenzt. Wenn sie es aber in die Praxis umsetzen, da bin ich ja Kriminologe, haben die Gerichtsverfahren am Hals ohne Ende. Und wir können uns agromäßig verhalten im Rahmen der Gesetze. Also ich hatte vor kurzem meine Beratung, da sagte jemand, was ich für Fantasien über diese Person hat, das war eine Konkurrenzsituation, der hatte verloren und war jetzt traurig. Ich könnte, weiß ich was mit dem machen, jetzt habe ich auch geträumt und dann hatte der ein schlechtes Gewissen. Und da habe ich gesagt, nein, das musst du nicht. Die Träume sind der letzte rechtsfreie Raum. Da kannst du wie bei Game of Thrones die Körperteile fliegen lassen, ne? Also das ist voll, mach es. Und wenn dir so ein Horrorfilm gut tut, guck ihn an. Wenn du den Horrorfilm guckst und sagst, das mache ich jetzt doch noch mal meiner Liebsten, also dann würde ich sagen, ruf mich an, damit ich dich berate, dann stimmt was nicht. Aber die Fantasie ist ein rechtsfreier Raum und krasse Musik kann man machen, aber der Unterschied ist, wenn ich darüber singe, Menschen schlecht zu behandeln. Rapper wollen ja ganz gerne unheimlich viele Frauen haben, die sie dann gerne unheimlich schlecht behandeln, ne? Also die Logik erschließt sie mir nicht, aber sei es drum. Das sind ja Rapper, ich bin Professor, muss ja nicht passen.
Das sind andere
Aber Florian, wenn die das dann umsetzen, dann zeigt eine Frau die an und dann sitzen die wegen Vergewaltigung 5 Jahre im Knast. So, aus die Maus. Also wir müssen bei unserem ganzen Schattenseiten eben immer abwägen, doch, die lasse ich ein bisschen raus, zum Beispiel im Sport oder also bei mir, ich lasse sie ja auch raus in Wettbewerbssituationen, ne? Wenn ich was haben will und nicht kriegen soll und so. Aber dann bitte schön so kontrolliert im Rahmen der Gesetze. Und dann ist alles easy.
Ja. Nee, ich glaube, sind so diese kulturellen Themen, die so im Rahmen sich bewegen, wo eben Sachen nicht im Balance sind, und da die richtige Balance zu finden, ne, da hilfst du dabei. Genau. Genau, wir sind so im Prinzip durch. Genau. Wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt beispielsweise von dir beraten werden möchte oder gibt es jetzt aktuell irgendwie Online-Veranstaltungen oder wo kriegt man das Buch? Informier
Also,
uns mal dazu.
ja, also am leichtesten ist Instagram oder eben LinkedIn. Gibt man einfach meinen Namen ein, Jens Weidner, und dann landet man schon irgendwie auf meinem Profil. Und da stehen dann auch die in meiner Bio dann die Rahmenbedingungen, was das kostet und der ganze Kram. Und da poste ich auch, wenn ich Sachen mache. Also ich habe jetzt gerade so ein Webinar gemacht. Das werden wir demnächst, ich glaube Februar oder März, auf den Markt bringen. Also richtig professionell mit der Zeit, mit Fernsehteams und so. Also ist schon, ich habe jetzt gerade einen Trailer gesehen. Ich will uns ja nicht loben, aber es ist schon richtig gut geworden. Also das sieht schon, wenn du das siehst, Florian, profimäßig, ne?
Ja,
Unterwegs find ich ziemlich
ich bin
krass.
gespannt.
Ja, genau. Also und insofern, man findet mich dann und dann fragt man einfach. Und ich kann auch die Leute nur ermutigen, fragt, wenn es nicht passt, dann kommt man eh nicht zusammen, und wenn es passt, umso schöner.
Ja, herzlichen Dank. Das war Professor Jens Weidner bei mir im Interview, der Management-Trainer, Aggressionsexperte und Optimist. Zuletzt erschienen Optimismus von Professor Jens Weidner. Danke, Jens, für unser Gespräch.
Und danke, Florian, dass du mir überhaupt den Rahmen hier bietest. Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank.